The Pioneer Morning Briefing mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 6. Juni. Deutschland hat keinen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommen, Österreich und Portugal dagegen schon. Dafür herrscht hierzulande Tofu-Mangel. Die Gründe: gestiegene Nachfrage und Kapazitätsengpässe bei Herstellern. Und alle, die im Kölner Dom nicht beten, sondern staunen wollen, werden ab Juli zur Kasse gebeten. 12 Euro Eintritt. Aber jetzt ist erstmal Wochenende.
Hinein ins Weekend-Feeling.
Wir hören kurz die großartige Schauspielerin Rosamund Pike. Sie rezitiert hier Shakespeares Gedicht »Weary with toil, I haste me to my bed«.
Save that my soul's imaginary sight presents thy shadow to my sightless view, which, like a jewel hung in ghastly night, makes black night beauteous and her old face new.
Ich bin ein großer Fan von Rosamund Pike und von Shakespeare, na klar. Rosamund Pike, die britische Schauspielerin, spielt gerade am National Theatre in London im Stück Inter a Liar. Da spielt sie eine Richterin und Mutter, die in einen Gewissenskonflikt gerät. Nachdem jetzt der Vorhang im Londoner Westend nach der Aufführung am vergangenen Wochenende fällt, tritt Pike nochmal auf die Bühne und spricht ihr Publikum direkt an. Theater ist etwas Besonderes, sagt sie. Sie versuche, jeden Abend eine Geschichte zu erzählen. Sie spüre das Publikum und sie hoffe, das Publikum spüre auch sie. Dann fügt sie hinzu, jemand in diesem Saal hat während der Vorstellung permanent Textnachrichten geschrieben. Vielleicht sei es wichtig gewesen, sagt Pike. Vielleicht sei die Person Arzt gewesen und habe gerade ein Leben gerettet. Das hoffe sie sogar. Aber, so Pike, wir sehen das als Schauspieler auf der Bühne. Und wir spüren das. Das Publikum applaudiert. Ich glaube, weil viele sofort verstanden haben, worum es eigentlich geht. Nicht um eine SMS, sondern um Aufmerksamkeit, um Präsenz, um die Fähigkeit, überhaupt noch irgendwo ganz da zu sein. Einen Schritt weiter ging die Schauspielerin Patti LuPone am Broadway in New York, als sie kurzerhand einem textenden Besucher das Handy mitten in der Vorstellung einfach wegnahm.
The people that come here to have a theatrical experience and it's ruined. She was texting through the entire first act and she was sitting right there in the second seat.
Das Problem beginnt längst nicht mehr erst im Theater. Es beginnt schon viel früher. Vor einigen Tagen bin ich auf einen Artikel im englischsprachigen Rolling Stone gestoßen, der von jungen Männern erzählt, die kaum noch Frauen ansprechen. Nicht aus Angst vor Zurückweisung, nicht einmal aus Angst vor einem Korb, sondern aus Angst davor, gefilmt zu werden. Also aus Angst, dass ein missglückter Flirt auf TikTok landet, dass ein peinlicher Moment zum viralen Clip wird, dass hunderte, tausende fremde Menschen über etwas lachen, das früher nach 5 Minuten vergessen gewesen wäre. Ähnlich verhält es sich offenbar auch beim Tanzen. Wie die erfolgreiche US-Podcasterin und Drehbuchautorin Lee Ann Kreischer hier erzählt. Auf Abschlussbällen würde nur noch rumgestanden, weil jeder, der nicht gerade wie Jennifer Lopez tanzt, sich gar nicht erst auf die Tanzfläche trauen würde.
Kids are not dancing anymore. You go to the prom and they stand there. Because someone's gonna film them and if they don't dance like, you know, J-Lo, it's gonna hit whatever and they'll be embarrassed.
Dasselbe berichtet der Musiker Joe Watson in seinem Podcast Riffs on Riff.
Man, you know what I just heard, Toby, which just makes me so sad, is that kids don't go out anymore, and they specifically don't go out dancing anymore because everything is recorded and it's just not worth it. It's just not worth the whatever, whether you're just doing a silly spastic dance on the dance floor because you're having a good time or whatever. Nobody wants to take that risk anymore.
So wird aus einem völlig normalen sozialen Risiko ein öffentliches Ereignis. Früher war Peinlichkeit lokal. Man tanzte schlecht auf einer Party, man sagte etwas Dummes, man sprach jemanden an und bekam eine Abfuhr. Am nächsten Morgen war die Sache erledigt. Heute lebt eine ganze Generation mit dem Gefühl, dass jederzeit jemand die Kamera zücken könnte. Jeder Moment kann Content werden. Jeder Fehltritt Material. Jede Unsicherheit Unterhaltung. Und vielleicht reden wir deshalb bei Smartphones oft über die falschen Dinge. Wir sprechen über Aufmerksamkeitsspannen, über Konzentrationsfähigkeit oder über Bildschirmzeit. Aber vielleicht liegt das eigentliche Problem tiefer. Wir fühlen uns ununterbrochen beobachtet. Unsere eigene Umwelt ist zur potenziellen Gefahrenzone mutiert. Und deshalb verhalten wir uns anders. Vorsichtiger, kontrollierter, glatter. Man könnte auch sagen, robotischer. Und irgendwann verliert man vielleicht genau jene Eigenschaften, aus denen ein Leben ja erst interessant wird. Die Fähigkeit zum Beispiel, sich zu blamieren, zu flirten, zu tanzen, etwas auszuprobieren und ja auch sich lächerlich zu machen. All diese Dinge also, aus denen ja Freundschaften entstehen, Beziehungen, Nähe und auch recht wichtig, Persönlichkeit. Denn wenn junge Menschen weniger flirten, weniger ausgehen, weniger körperlich riskieren, weniger ungeschützte Momente miteinander erleben, dann sollte uns vielleicht nicht überraschen, dass auch Beziehungen später entstehen, seltener entstehen oder gar nicht entstehen. Keine Geschichte, die damit beginnt, dass jemand sich getraut hat und ein bisschen daneben lag. Wir diskutieren viel über sinkende Geburtenraten, über Wohnkosten, Karrierewege, ökonomische Unsicherheit, alles richtig. Aber vielleicht gibt es darunter noch eine leisere, kulturelle Ursache. Eine Generation, der man jeden unbeholfenen Moment nehmen kann, verliert irgendwann die Lust auf unbeholfene Momente. Oder überhaupt die Lust. In vielen Schlafzimmern, das sagen uns Studien, liegen die Menschen nebeneinander, jeder sein eigenes Handy in der Hand, zwei Aufmerksamkeitssysteme, jedes woanders. Keine Annäherung, kein Prickeln, keine Verbundenheit. Nur zwei leuchtende Bildschirme, die ununterbrochen darum konkurrieren, interessanter zu sein als der Mensch neben einem. So hat Rosamund Pike auf der Bühne etwas angesprochen, das viele inzwischen überall spüren. Wir sind körperlich anwesend, aber geistig woanders. Und gleichzeitig führen wir unser Leben immer häufiger so, als würde uns ständig jemand dabei beobachten. Die größte Gefahr des Smartphones ist vielleicht nicht, dass wir permanent auf Bildschirme schauen, sondern dass wir anfangen, unser Leben so zu führen, als würde uns ständig jemand dabei filmen. Wir haben, so fürchte ich, unsere eigene Überwachungsdystopie kreiert. Und der Überwachungsstaat, das sind wir. Und so kommen wir zu unserer Frage der Woche. Wo und in welcher Form wurde in Ihrer Nähe ein Handy benutzt, wo Sie dachten, das kann doch wohl jetzt bitte nicht wahr sein? Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht an unser Pioneer-Redaktionshandy. Die Nummer dafür finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich freue mich drauf. Und in der vergangenen Woche wollten wir von Ihnen wissen, wer ist eigentlich Ihr persönlicher Hoffnungsträger? Wer macht Ihnen Hoffnung? Und jetzt kommen Sie.
Hallo, liebes Pioneer-Team. Mein Name ist Ulrich Schappel und zu eurer Frage der Woche. was und wer mir Zuversicht und Hoffnung gibt, fällt mir der Spruch ein, manche Menschen werden im Alter weiser, andere schlauer und die dritte Gruppe lediglich älter. Wer für mich zur ersten Gruppe gehört, sind Karl Theodor zu Gutenberg und Gregor Gysi. Beides Personen, die nicht meine politische Überzeugung repräsentieren, die mir aber den Mut machen, zu sehen und zu glauben, dass aufgrund der Tonalität und der Art und Weise mit gesundem Menschenverstand auch parteibuchübergreifend Positionen erklärt und vertreten werden können. Besten Dank und eine gute Woche.
Liebes Pionierteam, mir macht Maya Göpel Hoffnung, denn sie als Wirtschaftsökonomin und Transformationsforscherin hat das Herz am rechten Fleck und denkt Wirtschaft, Gesellschaft zusammen.
Zur Frage der Woche, welcher Mensch mir Hoffnung macht, kann ich nur sagen, meine Kinder und ihre Partner, ihre Lebenspartner. Es sind fröhliche, zuversichtliche Menschen, bereit, gesellschaftliche und berufliche Verantwortung zu übernehmen. Einer ist sehr jung Bürgermeister geworden, parteilos. Einer ist Fußballtrainer. Alle sind beruflich sehr engagiert. Und wenn man mitkriegt, wie sie das Leben angehen und wie sie ihr Leben führen, dann macht man sich keine Sorgen um die Zukunft, sondern dann denkt man, die Welt wird sich weiterdrehen und es wird weiter gut gehen.
Wir gehen wieder auf Tour. Die Journalisten ihres Vertrauens. Gabor Steingart, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Pia von Wersebe, Diana Kinnert und natürlich unsere Liveband. Auf unseren ersten Stopp freue ich mich schon sehr, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, denn wir kommen als erstes zu Ihnen am 29. Juni ins Stage Operettenhaus. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Musik und Zuversicht. Ich würde mich so freuen, wenn wir uns dort sehen und nach der Show kennenlernen. Mein Gast im Gespräch auf der Bühne wird übrigens sein der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Den Link zu den Tickets finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich freue mich auf Sie. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird kulturell, wild und auch sportlich. Los geht's. Die Berliner Museumsinsel wird 200 Jahre alt und das wird zweitägig gefeiert mit dem Inselfest. Über das Wochenende gibt es dazu ein Bühnenprogramm, ein Salonorchester, Sonderführungen und Workshops. Am Montag werden die Politik Awards in Berlin vergeben. Preisträger dieses Jahr sind Cem Özdemir, Martina Clement und Franz Müntefering. Am Mittwoch beraten die Koalitionsspitzen mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern über geplante Reformen. Es soll bei einem Meinungsaustausch ohne Beschlüsse bleiben. Super. Bei einer weiteren Sitzung des Koalitionsausschusses vor der parlamentarischen Sommerpause soll dann ein ganz großes Reformpaket geschnürt werden. Vielleicht. Bestimmt. Ganz, ganz sicher. In Berlin werden von Mittwoch bis Sonntag neue Entwicklungen, innovative Lösungen und Forschungsprojekte präsentiert. Es ist die ILA Berlin, die internationale Luft- und Raumfahrtmesse. Zukunftsgewandt geht der Mittwoch weiter mit dem EU Finance Day, wo es um die Stärkung von Europas Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensfinanzierung geht. Eine hybride Veranstaltung der EU-Kommission. Schwerpunkte liegen auf privaten Kapitalanlagen und nachhaltigen Finanzierungen. Der Tag des Familienunternehmens findet im Hotel Adlon am Donnerstag statt. Erwartet werden Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas und Digitalminister Carsten Wildberger. Und Bundeskanzler Friedrich Merz soll eine Rede halten. Kanzler Merz wird am selben Tag auch eine 20-minütige Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Das ist erwartungsgemäß immer sehr interessant. Bezug nehmen wird er auf den bevorstehenden EU-Gipfel und somit auf die künftige Europapolitik. Auch die Europäische Zentralbank tagt am Donnerstag. Zinsentscheidung, danach Pressekonferenz mit noch Chefin Christine Lagarde. Die Märkte werden sehr genau zuhören. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann beginnt auch am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft. Gastgeber sind die USA, Mexiko und Kanada. Und das Eröffnungsspiel ist in Mexiko statt. Es spielt Mexiko gegen Südafrika. Es ist das erste von 104 Spielen an 16 Spielorten in drei Ländern. Auch die iranische Nationalmannschaft hat sich qualifiziert. Die Spieler haben allerdings bisher nur ein Visum für Mexiko. Für die USA und Kanada steht die Aufenthaltserlaubnis noch aus. Und dann steht in der kommenden Woche noch der voraussichtlich größte Börsengang der Geschichte bevor. SpaceX soll am Freitag an die Nasdaq gehen. Geplant ist die Ausgabe von mehr als 555 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von jeweils 135 US-Dollar. Damit strebt das Unternehmen eine Marktbewertung von rund 1,77 Billionen mit B US-Dollar an. Das wird eine schöne neue Woche. Also, wir haben es bereits gehört, es herrscht Tofu-Mangel in Deutschlands Supermärkten. Auch aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach pflanzlichen Proteinquellen. Im aktuellen achten Tag räumen wir mit dem ein oder anderen Ernährungsmythos auf und sprechen darüber, was Protein im Körper wirklich leistet. Mit Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, spreche ich darüber, wie wir uns ernähren sollten in einer Welt, die uns ja immer öfter das Gefühl gibt, mit allem, was wir trinken, essen und tun, den Körper optimieren zu müssen. Es geht also um Ernährungstrends, um Proteinpulver und Riegel, um Süßstoff gegen Zucker, um pflanzliches gegen tierisches Protein und darum, was passiert, wenn gut gemeinte Ernährungstrends auf schlecht informierte Konsumenten treffen.
Also Proteine gehören wie die Fette, das weiß man aus der Ernährungsmedizin und Physiologie, zu den essentiellen Makronährstoffen, die wir brauchen. Das heißt, wir sind existenziell darauf angewiesen, dass unser Körper ausreichend mit Protein versorgt wird, weil wir brauchen Proteine, wie Sie schon sagten, für Muskelwachstum. Wir brauchen es auch, um satt zu sein und schlank zu bleiben. Aber wir brauchen es essentiell, um unseren eigenen Körper immer wieder zu erneuern und zu regenerieren, weil Proteine sind wie Fette, elementare Bestandteile, zum Beispiel von Muskeln, von Zellen des Blutes, von Zellen des Immunsystems, von Enzymen, der Verdauung, von unseren Hormonen. Wir brauchen Proteine vor allen Dingen auch, um unser Bindegewebe und unsere Knochen zu bauen. Das heißt, ohne Protein geht nicht, aber wir müssen natürlich schon die Lupe auspacken, worum geht es bei dem Thema Protein wirklich, dass man das Thema auch etwas strategisch cleverer und auch individuell passender einordnet, weil, wie Sie so schön eingangs sagten, wenn man sich jetzt im Supermarkt direkt nach der Gemüseabteilung auf einmal in einem Kosmos von Eiweiß- und Proteinriegeln findet, die man früher gar nicht kannte, in den glitzerndsten Verpackungen, dann muss man sich schon die Frage stellen, wo ist hier das gesunde Maß und wie kann man sich in diesem Dschungel noch gut zurechtfinden?
Nicht nur innenpolitisch steht Deutschland derzeit unter Druck, auch außenpolitisch läuft längst nicht alles nach Plan. In dieser Woche scheiterte die Bundesrepublik bei der Wahl für einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Was sagt das jetzt schon wieder über Deutschlands Einfluss in der Welt aus? Und wie sinnvoll ist überhaupt eine Institution wie die UNO überhaupt noch, wenn sie bei vielen der großen Konflikte unserer Zeit sowieso blockiert ist? Darüber diskutieren Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus im aktuellen Hauptstadtbriefing.
was juckt die UNO? Die UNO ist nach meiner Meinung teilweise in der Nähe von einer Skandalbude. Dieser Portugiese, der im Prinzip so ist wie der Patenonkel von Greta Thunberg, Antonio Guterres, weil er die ganze Zeit erzählt, wie schlimm der Klimawandel ist, als hätten wir das noch nie gehört. Und um das Ganze nicht aber tatsächlich nur so negativ einzufärben, mir geht immer noch dieses Wort aus der Rede von Agnes Strack-Zimmermann beim Bundesparteitag der FDP im Kopf rum, Ambition. Stell mal vor, Deutschland hätte Ambitionen. Stell mal vor, Deutschland würde auf die Kraft, die Gedankenkraft der jungen Menschen in Europa vertrauen. Und unsere Ambition könnte sein, zusammen mit den anderen europäischen Leuten, mit denen wir ohnehin die ganze Zeit gemeinsame Sache machen, wir bauen diese UNO um. Wir sorgen dafür, dass das nicht sowas wird, wie wohin man als portugiesische sozialdemokratische Partei noch einen Altgedienten wie Guterres entsorgen kann, sondern wir wollen da jetzt mal richtig was. Das ist kompliziert, weil der UNO-Sicherheitsrat, in dem jetzt meinetwegen die Österreicher oder die Portugiesen rumsitzen sollen, der ist ja ohnehin blockiert, weil China, Russland und die Vereinigten Staaten ihr ganz eigenes Spiel spielen. Ist schiefgegangen, die wollten uns nicht im UNO-Sicherheitsrat, aber hier, schaut mal, wir Deutschen werden gemeinsam mit unseren französischen, italienischen, britischen Freunden die UNO reformieren. Das wäre doch mal ein Ding.
Es gibt Begriffe der Energiewende, die klingen so technisch, dass man automatisch abschaltet. Redispatch ist so ein Wort. Dabei geht es eigentlich um ein recht einfaches Prinzip. Wenn an besonders sonnigen oder windigen Tagen mehr Strom produziert wird, als das Netz aufnehmen oder transportieren kann, müssen Netzbetreiber eingreifen. Sie drosseln dann bestimmte Anlagen, obwohl diese eigentlich Strom und noch mehr Strom erzeugen könnten. Die Betreiber bekommen dafür dann eine Entschädigung. Diese Entschädigung bezahlt der Staat, weil er nicht die nötige Infrastruktur stellen kann für das, was die Betreiber könnten, weswegen sie sich selbst und ihre Einnahmen drosseln müssen. Allein für diese sogenannten Redispatch-Kosten fallen inzwischen rund 3 Milliarden Euro pro Jahr an. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hält dieses System in seiner jetzigen Form für dringend reformbedürftig. Das sagte sie meiner Kollegin Carina Mössbauer in dieser Woche im Interview.
Wissen wir, was am 1. Mai passiert ist? Am 1. Mai waren die Preise an der Strombörse bei minus 499,99 Euro. Dann hört auch der Stromhandel auf. Weil am 1. Mai, es war wahnsinnig sonnig, es war auch windig. Am 1. Mai arbeiten wir nicht. Sie können auch gerne Pfingsten dafür nehmen. Wo wir solche Zustände hatten, ist so viel erneuerbarer Strom im Netz kombiniert mit weniger Bedarf, dass nicht nur die Netze zulaufen, sondern dass die Summe der Entschädigung hochschnellt. Also allein der 1. Mai hat uns zwischen 70 und 80 Millionen Euro gekostet. Ein einziger Tag. Und das zahlen alle Sie. Das zahlt jeder Industriebetrieb. Das zahlt jeder Verbraucher über seine Stromrechnung mit. Und ich finde, da müssen wir das System korrigieren. Ich bekomme ja schon eine Förderung, wenn ich erneuerbare Energien errichte. Das ist auch okay so. Aber entschädigt zu werden für ein Produkt, was nicht gebraucht wird, das ist nicht okay.
Sigmar Gabriel ist in dieser Woche mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Vorher hat er uns im Studio auf unserem Medienschiff Pioneer One besucht, um eine neue Episode unseres Geopolitik-Podcasts World Briefing aufzuzeichnen. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat mit Gabriel über die deutsche Klatsche bei den Vereinten Nationen gesprochen, aber auch über die Konfliktherde, die uns weltweit beschäftigen. Eines der Themen: Wie realistisch ist ein chinesischer Angriff gegen Taiwan?
Ich habe auch gehört, dass Menschen aus Taiwan, jetzt nicht aus den ersten Führungsriegen der Taiwanesen, aber dass einige aus Taiwan in die Ukraine gereist sind, um eben darüber zu lernen, wie die Ukraine sich selbst verteidigt. Für den Fall, dass China auf die Idee kommt, Taiwan einzuverleiben irgendwann demnächst.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich mag immer noch nicht so richtig daran glauben, dass die Chinesen in dieser Lage, wo sie ja selber auch wirtschaftlich Schwierigkeiten haben, so verrückt wären, einen Krieg in der Straße von Taiwan vom Zaun zu brechen, der vieles kosten würde, auch auf der chinesischen Seite. Also mir scheint das immer noch unwahrscheinlich, aber ich kann es leider auch nicht ausschließen. Aber der Blick des chinesischen Staatspräsidenten auf die angeblich so große russische Armee, die sollte ihn ja vielleicht auch nachdenklich machen. Und es dürfte kein Zufall sein, dass in letzter Zeit häufig Verteidigungsminister, hohe Generäle in China geschasst worden sind.
Wie schauen Sie darauf, wie Donald Trump jetzt über Taiwan spricht? Also der hat dem chinesischen Machthaber mehr oder weniger signalisiert, dass die Waffenverkäufe an Taiwan im Wert von 14 Milliarden Dollar, dass sie quasi Verhandlungsmasse seien. Wie spielt Donald Trump damit rein momentan?
Er tritt alle amerikanischen außenpolitischen Grundsätze mit Füßen. Er verhandelt zu Lasten eines dritten Landes. Allerdings muss man sagen, wenn Sie die nationale Sicherheitsstrategie der USA lesen, dann gehört eben dieser Teil nicht zu dem unmittelbaren Interessengebiet der USA. Das muss man einfach sagen.
Heißt das, dass dieser Fokus auf die Indo-Pazifik, die ja seit Obamas Zeiten besteht, dass das jetzt passé ist?
Nein, im Gegenteil. Aber China ist sozusagen der Herausforderer. Und da hat Trump ja die Erfahrung machen müssen, dass der Versuch, China zu erpressen mit Zöllen, auf Härte gestoßen ist und auf Gegenzölle. Die Amerikaner haben keine seltenen Erden mehr bekommen, was ihre Chipindustrie lahmgelegt hätte. Also ich glaube, Trump ist jemand, der auf Stärke reagiert, nicht auf Schwäche. Und jetzt auf einmal will er mit den Chinesen verhandeln, weil er gemerkt hat, mit dieser brutalen Weise, da überall Zölle durchzusetzen und als Waffe einzusetzen, kommt er nicht weiter. Also seine Außenpolitik scheint mir, gemessen an dem seiner Vorgänger, ziemlich gescheitert zu sein. Jetzt schon, nach einem Jahr im Amt.
Die Links zu den gerade hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Und für alle, die auch Shakespeare-Fan sind, spielen wir zum Ende dieses Morning Briefings nach meiner Verabschiedung das komplette Sonett vom Anfang dieses Podcasts, rezitiert von Rosamund Pike. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder, hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.
Weary with toil, I haste me to my bed. The dear repose for limbs with travel tired. But then begins a journey in my head to work my mind when body's work's expired. For then my thoughts from far where I abide intend a zealous pilgrimage to thee and keep my drooping eyelids open wide looking on darkness which the blind do see. Save that my soul's imaginary sight presents thy shadow to my sightless view, which, like a jewel hung in ghastly night, makes black night beauteous and her old face new. Lo, thus by day my limbs, by night my mind, for thee and for myself, no quiet find.